Wunderschön, die Bilder, die ja, nehmt ihr das Herz, nehmt sie mit jetzt in die kommenden Minuten. Und die Frage, wo wir verwurzelt sind, wo wir unsere Nahrung, unseren Halt, unsere Stärke her haben, auch Stärke, Hauperer zu überwinden, zu durchzustehen, um das geht es heute Morgen. Wir reden nicht nur von uns, ich rede auch von anderen, das ist auch immer ein bisschen einfacher. Ich will ein bisschen mitnehmen in die Situation in Ephesus. Der Text, den ich darauf eingehe, ist in Epheser 3. Das wird so ein Dreh- und Angelpunkt sein von dieser Predigt. Aber ich gehe noch ein bisschen darüber aus. Und wir wissen mehr von der Gemeinde Ephesus, als nur das, was im Epheserbrief steht. Da möchte ich ein paar Sachen sagen. Vor dem Text, den wir jetzt miteinander anschauen, schreibt der Paulus, der die Gemeinde übrigens gegründet hat. Und das ist auch die Gemeinde, die am allerlängsten geblieben ist, 3 Jahre. Also, der hat kürzer gearbeitet und in kürzerer Zeit Sachen zustande gebracht als wir alle. 3 Jahre lang war er in Ephesus, das ist außergewöhnlich. Und dort hat er sich mit Haut und Haar reingegeben. Tag und Nacht schreibt er an einem Ort, wo er sich für sie investiert hat. Und manchmal hat er so Tränen gekostet. Das ist nicht einfach alles rund gegangen. 3 Jahre hat er dort investiert, hat er geprägt. Und dann schreibt er im Kapitel 3 voran von diesem Text, dass das Wunder ist, dass er darf, als einer, der die Gemeinde mal verfolgt hat, als einer, er sagt sogar, ist der geringste von allen Heiligen und oder von allen Aposteln, dass er darf den Völkern, denen, die nicht ursprünglich zum Volk Gottes gehört haben, sagen, dass sie ein Teil dürfen sein, ein Teil dürfen werden vom Reich Gottes, als Erben eingesetzt von Gottes Herrlichkeit, so wie sein Volk, das er auserwählt hat über die Jahrtausende schon, auch, dass sie dürfen dazugehören, also der Apostel von den anderen Völkern, dass er das weiter sagen darf. Und dass Gott das eigentlich schon beschlossen hat, bevor es die Welt gegeben hat, das war immer in seinem Herz gewesen. Und er darf jetzt das bekannt machen. Ein Geheimnis von der Gemeinde, das eben über das Judenvolk rausgeht. Aber er hockt im Gefängnis. Und wenn man ein Konzept verkündigt und sagt, das ist jetzt wichtig und ist ja total grossartig, wenn man etwas begründen kann, das nicht nur in Raum und Zeit oder in dieser Kultur oder in diesem Land eine Rolle spielt, sondern eigentlich von Ewigkeit zu Ewigkeit her. Also die Dimension, die grosse Sicht, die er da verkündet, jetzt hockt er aber in Kiste und kann nicht raus und kann nicht machen, was er will, dann könnte man ja überlegen, ja, ist jetzt das wahr oder ist das nicht wahr? Ist jetzt der Paulus nicht gescheitert mit seinen grossen Tönen, seiner grossen Botschaft? Das ist eine Irritation, das ist garantiert eine Irritation. Wenn die Sachen nicht laufen, wie wir es uns vorgestellt haben, das ist bei uns schon in viel kleinerem Rassen so. Bei ihm erst recht, also dass er als der, der es gebracht hat und die damals nicht die Bibel gehabt, so wie wir, und können nachlesen und studieren, das Alte Testament gehabt. Also sie auf die Züge, die Brücke geschlagen haben, vom Alten zum Neuen Testament angewiesen waren. Irritation. Der Paulus sagt, lasst euch nicht irritieren. Und wenn ihr jetzt das so alles überlegt, und das ist jetzt der Text, den ich mit euch anschauen möchte. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Das Wunder. Gottes Absichten mit uns, mit allen Menschen. Das, was er auf dem Herzen hat. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit. Das gehört ein bisschen auf der Ohnmacht vom Gefängnis, wo man nicht machen kann, was man will, wo im Tempel sind. Er hat die Macht, er hat die Herrlichkeit. Er gebe euch durch seinen Geist, der Heilige Geist, durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Die, wenn ihr mit der Lutherbibel vertraut sind, dass wir stark werden am inwendigen Mensch. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Nicht zu Besuch ist, Ergänzung jetzt da, sondern wohnt, da daheim ist. Und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Wird bekannt sein, im Griechischen haben wir ganz unterschiedliche Ausdrücke für Liebe. Im Deutschen können wir das nicht so differenziert ausdrücken. Hier steht von dieser Liebe, die Gott hat, also die nicht gewartet hat, bis wir uns nach seiner Liebe sehnen oder bis wir anständig drin sehen und einigermaßen auf der Spur laufen. Und dann hat er uns gern, das wäre dann so Philia, das ist jemand, der mir sympathisch ist, attraktiv, dann reagiere ich darauf. Gott hat sich entschlossen, völlig unabhängig von dem, was wir zu bieten haben, wo wir sind, was wir machen, uns zu lieben und zwar bedingungslos in uns seine Liebe uns zu schenken. Die Agape-Liebe, also die nicht an Bedingungen, nicht an Reaktion geknüpft ist, auch nicht an die Reaktion von jemandem, dann überlebt oder nicht überlebt, sondern sie überlebt, sie ist bedingungslos. Die Liebe, in dieser Liebe verwurzelt sie, so die Wurzeln drinnen haben, sich dort zu nähren, dort zu trinken, zu essen, Kraft aufzunehmen, Halt zu finden. Das wird euch befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. Ihre Breite, Länge, Höhe, Tiefe. Das können wir jetzt verschieden auslegen. Einfach, es erreicht alle Dimensionen. Es geht weit über das raus, was wir als Menschen überhaupt können erfassen. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht. Dass ihr das kopft, dass ihr das auch könnt fassen, könnt begreifen. Und dass wir auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werden, das bei Gott zu finden ist. Es gibt verschiedene Stellen im Neuen Testament, wo von dieser Fülle, nicht nur im Neuen, aber im Neuen besonders, wo von dieser Fülle reden, vom Fülle vom Heiligen Geist, vom Fülle vom Leben. Das hat weniger mit den Erfahrungen zu tun, mit den Grandiosen und den ganz Außergewöhnlichen, die wir vielleicht aufgrund von Begabungen von Menschen machen, sondern die Erfahrung, dass Gott uns gern hat, dass Gott uns liebt, die bedingungslose Liebe schenkt, das können zu verstehen. Das ist, wenn uns das erfüllt, dann können wir viele Sachen machen und passieren viele Sachen, die werden von dem mitprägt sein und werden den Geist atmen von der Liebe, von dieser bedingungslosen Liebe. Also wenn ihr das versteht, wenn ihr das könnt fassen, dann wird das, ist das, das erfüllt euer Leben und wird sich dann auswirken. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, er ist dran und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Also, wir können uns das Größte, das Fantastischste überlegen oder so. Wir werden nie an das herkommen, wo Gott kann denken, wo Gott will. Es wird immer noch etwas Kleines, vielleicht sogar klein kariert sein im Vergleich zu dem, was Gott auf dem Herz hat. Er kann viel mehr, als wir können beten. Also es hängt nicht nur an unseren Gebeten und was wir dort formulieren können, sondern am offenen Herz und an dem, dass er uns eben kann, dass wir seine Liebe genießen. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Wir erleben jetzt vielleicht heute, gerade in dem Moment, vorhin, wo wir die Lieder gesungen haben, in diesem Gottesdienst wieder einmal, ich weiß nicht, wie, hat er jetzt neu angefangen oder seid ihr schon mehrmals zusammen gewesen? Das schon. Aber jetzt mit Singen und so. Aber die Corona-Zeit hat uns ja ziemlich ein bisschen aufs Trockene gesetzt, in mancher Hinsicht. Freude, wo man wieder, vielleicht kann man etwas in dem Moment fassen von dieser Liebe, von der Gegenwart von Gott. Aber es ist etwas, wo zu einem, also es ist nur ein kleiner Teil oder nur ein Anteil von dem, was in der Ewigkeit oder in der unsichtbaren Welt vonstatten geht. Rund um die Welt passiert das. Wir sind hier ein kleiner Teil und einbettet in eine riesige, in eine unvorstellbare Dimension von Zeit. Eben über Zeit und Raum raus. Immer wollen wir Christus, wenn wir Gott die Ehre geben, für das Wunder von seinen Gedanken, für das Wunder von seiner Hingabe, das Wunder von seiner Liebe. Ein wunderbarer Text. In der Liebe verwurzelt sie. Jetzt hat die Gemeinde Ephesus eine Geschichte. Selbstverständlich, alle haben eine Geschichte. Alle, die Mensch sind, haben eine Geschichte. Sie hat mal angefangen, Paulus ist der, hat sich investiert, hat sogar noch für seinen Lebensunterhalt selber gesorgt. Also der hat Tag und Nacht, ich finde, er hat ein bisschen gesponnen. Aber immerhin, es war beeindruckend gewesen, er war unabhängig gewesen, hat sich dort investiert und hat sich viel kosten lassen. Also es ist nicht einfach wie durch Anker gegangen, sondern es ist wirklich ein unglaublicher Aufwand gewesen, die Gemeinde auf die Beine zu stellen, die Leute zu fördern, die Leute zu prägen, ihnen zu helfen, zu verstehen. Ephesus war so eine Multikulti-Stadt und da ist also von all der Welt hat es dort Leute gehabt, mit all ihren Prägungen und Religionen und Vorstellungen vom Leben. In dieser Stadt hat er die Gemeinde gegründet und ist die auf die Beine kann. Der Paulus ist weiter, hat andere Gemeinden gegründet und dann ist er, in Apostelgeschichte 20 steht, dass er zurück war, nach Jerusalem wollte und da und dort hat er nochmal Halt gemacht. Er ist aber nicht mit Ephesus selber vorbei, sondern hat den Ältesten Bescheid gegeben, den Verantwortlichen für die Gemeinde, sie soll doch auf Milet kommen, also einen Hafen am Meer, dass er dort nochmal sich treffen kann. Und das war der endgültige Abschied von dieser Gemeinde, was die Leute sehr berührt hat. Es steht, dass sie geheult haben, dass sie gerannt haben, dass, wie er gesagt hat, wir werden uns nicht mehr sehen. Das war für Paulus wie klar gewesen. Und dort hat er noch mal ein Herz gelegt. Habt Acht auf euch selber, was mit euch passiert, in eurem Herz, in dem, was ihr tut, wie ihr unterwegs seid und wie ihr die Verantwortung für die Gemeinde wahrnehmt, als Hirte, als Älteste, als Verantwortliche von der Gemeinde. Nehmt es nicht der Nähe nach, sondern nehmt es ganz, ganz ernst und investiert nicht da. Habt aber Acht auf euch selber, aber nicht nur auf die Gemeinde, es geht um euch selber, was mit euch passiert. Und dann sagt er, es werden Leute, er redet jetzt hier im Bild von Wölfen, es werden also Leute kommen, die die Zerstörung von dieser Gemeinde im Sinn haben, also mit dieser unglaublichen Mission, die auf die Gemeinde zukommen und probieren, da Zeug zu kaputt machen, selbst unter euch. Das finde ich eigentlich ganz derb oder ganz schwierig, schon zu wissen, jetzt wird dann der eine oder andere von uns spinnen und irgendetwas sagen, aus was für Gründen auch immer, vielleicht weil er Macht will, vielleicht, aber das sagt man natürlich nicht, oder vielleicht weil er Angst hat, oder vielleicht, oder aus was für Gründen auch immer. Unter euch werden Leute aufstehen und das durcheinander machen und werden grosse Schwierigkeiten verursachen. Es wird passieren. Habt Acht auf euch selber und habt Acht auf die Gemeinde. Das heisst, sehr gewissenhaft, sehr verantwortlich. Dann verabschiedet er sich von ihm und dann lesen wir eben den Epheserbrief, ein Brief, von, man sagt dem auch ein bisschen der Gemeindebrief, eine fantastische Passage in dem Brief, am Anfang zum Beispiel, was wir eigentlich haben, wenn wir in Christus sind, wenn wir zu Christus gehören, was das bedeutet, Identität in Christus haben. Zählt er wunderbare Sachen auf. Kein einziger Befehl in den ersten Abschnitt, sondern einfach sagt nur, was wir haben in Christus. Also er baut wie das Fundament, erinnert sich nochmal daran, auf was ankommt. Nicht so sehr auf jetzt nur Verhaltensfragen oder was man, wie man die eine oder andere Sache sieht, sondern zuerst einmal ist das, was Gott uns schenkt. So sind übrigens mehrere Briefe aufgebaut. Zuerst geht es um das, was wir haben, was Gott uns schenkt und nicht um die Frage, wie wir uns verhalten und ob wir die Sache recht machen und wie. Und erst nachher kommt er so auf Themen wie man in gewissen Situationen mit gewissen Themen umgeht, wo man reinkommt. Und im Kern oder ein Teil von dem Epheserbrief ist eben der Text, den wir jetzt gerade vor uns hatten. Und dann, x Jahre später, lesen wir in Offenbarung 2, das Endschreiben von Jesus, der Gemeinde in Ephesus, also ein Brief vom Himmel. Das hätten wir ja eigentlich schon gerne, so persönlich oder vielleicht auch als Gemeinde, mal einen Brief vom Himmel. Ich weiß nicht, ob wir eine Freude hätten, was drin steht und so. Also die Briefe sind doch, die Sendschreiben, die sieben, die haben also, da wird in Deutsch geredet oder geschrieben. Also ich meine damit so sehr direkt. Und Ephesus überkommt ohne, das erste übrigens in Offenbarung 2, dem Engel der Gemeinde in Ephesus. Man geht davon aus, dass der Engel, dass da die Meinung ist, die Verantwortlichen oder die Leitung, das ist so ein bisschen in Bilder gesprochen, Metaphern. Das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten und der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchten. Ich kenne deine Werke. Jetzt müssen wir noch einmal auf das achten, was ich da fett gemacht habe, was jetzt in besonderer Weise Jesus an ihnen schätzt, was er wertschätzt und sagt, das ist gut. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal. Also die haben es wirklich nicht der Nähe angenommen. Die haben sich so etwas gekostet. Die haben geschwitzt und gekrampft. Und an deine Geduld. Also etwas auszuhalten und nicht davon zu laufen, wenn es auch nicht gerade so kommt, wie man gerne hat. Und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Das heisst, dass du eine klare Vorstellung hast, was gut ist und was böse, was Gott auf dem Herz hat. Und wenn Leute etwas anderes wollen und irgendwelche versteckten Agenden, versteckten Absichten haben, also wenn Leute bösartig, vielleicht auch fromm tun, da kann man ja auf alle Eis und Weg machen, aber wenn da eine Boshaftigkeit da ist, dann lass es nicht ja, man muss nicht so kleinlich sein oder so, sondern da gibt es eine klare Haltung gegenüber das, was bösartig und destruktiv ist. Und was die geprüft, die sagen, sie seien Apostel. Ich muss das auch überlegen, damals, es war ja nicht eine Globalisierung, sondern dass sind Leute herumgereist und haben in der Gemeinde predigt und so. Dann sind sie so mit einem Empfehlungsbrief gekommen, vielleicht, warum soll man denen glauben oder nicht. Und manchmal hat er beschissen und hat sich so einen Brief vielleicht auch selber gebastelt oder von irgendjemandem gegeben, mit einem falschen Namen umgeschrieben. Eben zum Beispiel von Paulus oder von anderen Aposteln, um Autorität signalisieren, dass er dort reden darf, Einfluss nehmen und so. Also wenn die daher gelaufen, die haben sie geprüft, die haben genau hergeschaut, wo da mit der Autorität gekommen sind, wo sie sich aufgesetzt haben. Und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld, nochmal, und hast um meines Namens willen die Last getragen. Es war ja mühsam, es war schon schwer und bist nicht müde geworden. Das finde ich das Überraschendste an allem da. Wenn man so sich reinhängt, Gemeinde lebt, sich in Gemeinde investiert und er nicht sagt, ich habe endlich eher genug, ich will nicht mehr oder so, sondern sagt, bist nicht müde geworden, bist immer noch dran, voll Energie, voll Wille, voll Entschlossenheit dran. Bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das ist die grosse Kritik hier. Das ist wie, das ist ein Hammer. Jetzt hast du vielleicht auch schon diverse Predigten gehört über das Sendschreiben. Ich habe einige gehört. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich glaube, viele von uns haben das lang falsch verstanden. Das ist heute mit euch Überzeugung. Wenn wir hier plötzlich reden von der ersten Leidenschaft, gell, wo wir gecheckt haben, dass Gott uns gerne hat, unser Herz Gott aufgemacht hat, oder das Heiland taufen, oder so ein Moment, wo wir etwas gespürt haben von dem und die Begeisterung, dann haben wir alles gemacht. Es ist so wie verliebt sein, so wie etwas Neues entdecken und dann hat man sich alles gekostet, ihre Begeisterung und ihre, also nicht lange Federlesis gemacht, sondern man hat gemacht, man hat Menschen von Jesus erzählt, man hat gesagt, du brauchst das auch, man wollte, dass das alle erleben. Also vielen von uns ist es garantiert so gegangen. Und wenn wir jetzt sagen, ja, du bist nicht mehr so begeistert von Jesus, das ist dein Problem. Ich glaube, das ist nicht der Punkt hier. So wenig, wie ich jemandem, der jetzt geheiratet ist und es langsam weiss, es läuft, sage, bin ich wieder verliebt. Das passiert ja manchmal, auch wieder zum Glück und so. Aber man kann verliebt sein nicht befehlen. Und eine Begeisterung kannst du auch nicht befehlen. Und wenn du sie machst, ist sie nicht echt. Es kann nicht sein, dass es hier darum geht, du bist nicht mehr begeistert und das ist das Problem. Wenn du so viel investierst in Gemeinde, wie die investiert haben und so viel gut gemacht hast, dann ist eine Leidenschaft da. Dann ist eine Begeisterung, ja, man ist vielleicht immer begeistert von dem, was man machen muss und dem, was gerade läuft oder so. Aber es kann nicht der Punkt sein, dass die Verliebtheit weg ist. Hier steht ein Zahlwort, eine Rangfolge. Die erste Liebe hast du verlassen. Du und ich, wir leben von dieser Liebe, die Gott uns gibt. Das steht auch in Römer 5 zum Beispiel, dass er uns gern gehabt, seine Liebe geschenkt hat und sich geopfert hat, noch wo wir seine Finden waren. Also wo wir noch gar nicht nach ihm gefragt haben, wir Menschen. Das heisst, die erste Liebe ist, die kommt von Gott. Die kommt immer von Gott. Und wenn wir plötzlich fromm ticken und laufen, so wie ein aufgezogenes Spielzeug und so und alles, ja, wir jaddern da durch die Welt und so, aber es ist nicht mehr die Liebe von Gott, die uns bewegt. Das ist der Punkt. Nicht mehr fromm leben. Angelehrt frommes Verhalten, so wie wir erzogen und prägt sind, einfach weiter ticken und weiter tschädern, aber innerlich nicht berührt sein, nicht mehr berührt sein, nicht mehr von dem Leben, dass Gott grosszügig ist, dass Gott barmherzig ist, dass Gott sich verbürgt hat, uns bis in die Herrlichkeit zu bringen, bis ans Ziel zu bringen. Das, weißt du, das gar nicht das Thema ist. Ihr habt die erste Liebe verlassen, die sind wieder von der Quelle weggelaufen. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn man dann wieder versteht, dass Gott dem gerne hat. Und ich finde es, ich bin schon lange fromm, ich bin in einem Predigerhaus aufgewachsen und so, also vor allem mit der Muttermilch. Ich habe nie so einen Bruch gehabt in meinem Leben. Ich habe gelernt, wie man fromm lebt und fromm tut. Das ist nicht das Problem. Und ich würde wahrscheinlich mir auch schwerfallen, das nicht mehr zu machen. Aber es ist ja irgendwo wie die Schwierigkeit, wenn man dann einfach Aber wenn man wieder erfährt und wieder merkt, dass Gott ihm gern hat, dass man nicht muss leisten muss, um dürfen gesegnet sein von ihm, dann ist das oft wieder wie eine Befreiung. Vielleicht ist Schuld ins Leben gekommen, Sachen, die wir verkehrt gemacht haben, die uns Vergebung zugesprochen ist. Vielleicht checken wir es mal wieder, lesen die Bibel und verstehen es wieder neu, was es eigentlich bedeutet, von Gott geliebt zu sein. Und dann, das, was ich dann mache, die Werke und so, dann ist es wieder, ja, dann ist es wieder anders. Dann bin ich wieder anders aufgestellt und ich sehe anders. Ich schaue anders in die Welt, ich schaue die anderen Menschen an. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter verstoßen von seiner Stätte. Das ist ja eine Botschaft, die er der Gemeinde sagt. Und so wie ich das verstehe, würde das heißen, dass es die Gemeinde, dass die halt dann irgendwie auseinanderfliegt und so. Die Gemeinde von Jesus hört ja nicht auf, aber vielleicht die Form, die in Ephesus, das geht es ja nicht mehr, meines Wissens, wenn du nicht Buße tust. Das ist ein sehr, sehr ernstes Wort. Und nachher sagt er nochmal, es geht um eine Nikolaiten, irgendeine Richtung, ich weiß. Ich selber habe noch nicht herausgefunden, was die genau erzählt haben. Jedenfalls haben sie gemerkt, dass die etwas, dass die Käse erzählen. Und es entlarvt, sie vielleicht auch nicht so einfach zu entlarven gewesen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird dich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Das ist der Brief vom Himmel an Gemeinde Ephesus. Warum hat die Ephesus-Gemeinde über 4 Jahrzehnte trotz ihrer Treue, trotz ihrer Ernsthaftigkeit und ihrer Entschlossenheit etwas Entscheidendes, das Entscheidende können verlieren? Alles richtig gemacht und doch voll daneben. Ich finde das dramatisch. Es macht mir auch ein bisschen Angst, sage ich ehrlich. Wie ist so etwas möglich? Dass man am Ball ist, dass man sich investiert, ernsthaft. Und wie von der Quelle weggeht, wie von dieser ersten Liebe abrückt, selbstständig läuft, wie so ein aufgezogenes Chattery-Ding da. Ich sage nicht, wie es ist. Warum? Ich sage nur ein paar Thesen. Thesen sind Behauptungen, die man mal herumstellt, die kann man diskutieren. Ich habe nicht den Anspruch, dass sie das treffen, was es ausmacht. Ich habe aber probiert zu formulieren oder irgendwie auf einen Punkt zu bringen, was es könnte gewesen sein. Und insofern lade ich euch ein, nachher auch heftig darüber zu diskutieren und zu reden. Vielleicht auch mit mir, also weder andere, dann gern. Aber ich probiere mal, Thesen aufzustellen, warum es so weit kommen konnte. Es kann sein, dass Theologie, das Kümmern um die richtige Lehre, so eine Dominanz eingenommen hat. Und da kann man leidenschaftlich, ich bin umgeben von Theologen, da kann man leidenschaftlich kämpfen. Und das ist auch gut, wenn man kämpft, wenn man miteinander ringt darum, wie kann man das verstehen und so. Aber es kann wie zu einem, nicht nur Hobby, sondern es kann zu etwas werden, das einem völlig erfüllt. Und es gibt ja Leute, die miteinander fetzen, dass es wirklich lebt und tätscht. Und im Moment, ja, ich bin ziemlich sicher, dass wir überhaupt nicht gefeit sind von dem, dass wir über Theologie betreiben und versuchen, die Sachen richtig zu verstehen, auch unsere Zeit zu übersetzen und dabei, wie es eigentlich das Wesentliche, der Ursprung, die Quelle, dass man die verlässt. Der Paulus sagt im 1. Korinther 13, ihr könnt in den schönsten Tönen singen und Erfahrungen machen, die umhauen. Das kann sehr beeindruckend sein, da können Wunder passieren. In den höchsten Tönen könnt ihr schön reden und so. Wenn es nicht die Liebe der Anfang ist von dem, was ihr tut, dann ist es Lärm. Schöner, fröhlicher Lärm, durchaus, aber es ist Lärm. Es ist leer. Und das sagt er nach diesem Kapitel, wo er über Geistesgaben redet und ganze Haufen, also einbettet die fantastische Kapitel. Und das Kapitel 13 im 1. Korintherbrief leitet er ein, es gibt aber einen höheren Weg. Einen Weg, der noch viel grösser ist. Das ist der von der Liebe. Ja, man kann Theologie betreiben und die Liebe vergessen. Im Moment stelle ich das, was ich wahrnehme, sowohl in der Schweiz als auch im Raum Deutschland fest, dass wir wieder teilweise sehr unbarmherzige Fronten aufziehen. Wir wären wieder gerne ganz richtig und gerne ganz sicher, in einem guten Anliegen eigentlich, aber plötzlich wieder anfängt, bist du Freund, bist du Find, gehörst du zu mir, kann man dir vertrauen, kann man dir nicht vertrauen, an gewissen Themen aufgehängt. Natürlich, das Thema Homosexualität ist im Moment eine ganz herausfordernde Frage. Das haben wir noch mitnichten wirklich verstanden und gelernt leben. Was heisst denn das, hier eine Auffassung haben, jetzt ist erstmal die Frage, wie man die Bibel versteht und die entsprechenden Stellen. Aber dass wir zu einem Ergebnis kommen, wo die Liebe noch Platz hat, das kann ja nicht sein. Und es gibt auch viele andere Themen. Und die Angst, dass man falsch liegt, ist in vielen wieder da, wieder mehr da, so wie ich das in den 70er, 80er, 90er Jahren erlebt habe. Und wir fetzen wieder mehr umeinander. Ich habe die Sorge, dass in der christlichen Gemeinde, wir können es eigentlich gar nicht leisten, weil die Leute Gottes Liebe brauchen, dass wir vor lauter Sorge um das Gerichtige, um so, wie es Gott meint, die Liebe verlassen und unsere Motivation eine andere ist. Vielleicht Angst. Die Angst, falsch zu liegen, die Angst, dass wir etwas Letztes machen, dass Gott uns vielleicht nicht mehr segnet. Das sind nur Thesen. Ja. Es kann sein, dass das Verhalten plötzlich wichtiger war als die innere Haltung von Menschen. Und das ist typisch Mensch. Ich habe da die Stelle erwähnt von Samuel, wo er jetzt auch der Nachfolger von Saul salben. Und dann hat er da das reelle Sohn da vom Isai, hat er denkt ja, der Älteste ist der Größte, der Schönste, der Erfahrenste und so. Und dann sind sechs gewesen und irgendwie keiner ist es gewesen und irritiert. Und Gott hat ihm dann gesagt, ja, der Mensch schaut das, was vor Augen ist und nach den Hierarchien und den Gesetzmäßigkeiten, wie man halt lebt. Aber ich schaue das Herz an. Dann ist der Jüngste gewesen, der eigentlich am wenigsten Recht, am wenigsten zu sagen kann und gar nicht ist. Nicht einmal der Vater hat gedacht, da käme ich Frage. Also das Verhalten. Und jetzt tue ich es ein bisschen übertragen. Wir wissen manchmal nicht, wie es uns wirklich geht, wenn wir es sehen. Wir haben unsere Veranstaltungen, unsere Treffen, unsere Projekte als Gemeinde. Wir treffen uns oft. Jetzt nicht so oft während Corona schon, aber wir treffen uns oft, aber begegnen uns ganz selten. Wir sind manchmal so in den Aktivitäten drin und wissen nicht, wie es einem anderen geht. Gell, vor nicht langer Zeit, ich war ja Prediger in manches Jahr und so, und gebe es zu, wenn jemand dreimal im Monat in den Gottesdienst kam. Neue Bibelstunde. Und eine neue Gebetsstunde, da musst du dir keine Sorgen machen, der ist auf Kurs. Wenn wir plötzlich denken, ja, es sieht ja nichts Letztes aus, es ist ja nicht, wenn einer dreimal nicht gekommen ist oder nur einmal im Monat, dann hast du mal ein Psyche gemacht oder hast du mal das Telefon gemacht oder irgendjemand hat gesagt, willst du nicht mal schauen? Also so, man tut das gerne Prediger delegieren, das habe ich gehasst, ist aber alles durch. Am Verhalten feststellen, ob jemand auf Kurs ist und gar nicht wissen, wie es ihm geht. Und es kann jemand das richtige Verhalten an den Tag legen und dann sagen wir, wir denken schon gar nicht daran, es könnte etwas nicht stimmen. Wenn er sich nicht mehr verhält, wie Norm ist, die Ungeschriebene, die ist ja nicht irgendwo festgeschrieben oder so, dann denken wir, es sei in Ordnung. Aber es ist ja nicht das Leben, so ist es ja nicht. Also wenn wir plötzlich so aufs Äußere konzentriert sind, dass alles seine Ordnung hat und nicht merken, wie Menschen innerlich mit was sie unterwegs sind, was sie bewegt. Aber ich sage, wenn man es gelernt hat, kann man fromm tun, ohne zu denken. Es ist manchmal ein bisschen Krampf zugegeben, aber man kann es. Übrigens ist es eine kleine Reihenfolge. Das Oberste halte ich für das Wahrscheinlichste, dass es so wie gekommen ist. Und gegen Hunger bin ich immer ein bisschen unsicherer. Es kann sein, dass die Leistung wichtiger war als die Liebe. Der Jean Vanier, der Gründer der Archegemeinschaften, dort leben Leute gesungen mit Behinderten zusammen. Eine ganz besondere Bewegung. Er hat ein Buch geschrieben zum Thema Gemeinschaft und darin hat er geschrieben, es ist leichter, ein Gesetz zu erfüllen, als zu lieben. Etwas richtig zu machen und zu beweisen, dass man ja nichts falsch macht. Ich kann nicht in wenigen Diskussionen, wenn wir Konflikte haben in Gemeinde oder so, also manchmal schon den Satz geben, was habe ich denn falsch gemacht? Ich kann alles richtig machen, voll daneben sein. Wenn die Leistung mehr zählt. Und jetzt ist das so eine Frage von Prägung, von Typ natürlich. Ich bin ein Mensch, der gerne leistet. Also wenn ich viel zu tun habe, dann werde ich komisch oder es wird mir komisch. Ich leiste gerne, ich habe viel leistet, ich habe viel Kraft bekommen. Aber es kann nachher wie zum Täuschung werden, dass die Leistung funktioniert, ja. Dass aber die Liebe nicht das ist, was mich wirklich bewegt. Sondern meine Energie, die habe ich ja gleich. Die Leistung wichtiger ist. Mitarbeit wichtiger ist. Ich weiß nicht, ob ihr das so. Ihr kennt es so. Die Frage ist blöd, ist rein rhetorisch. Wenn man mitschafft in der Gemeinde, wird es auch hier so sein, dass man dann richtig dazugehört. Und die jetzt nicht können, aus irgendwelchen Gründen, ja, zum Beispiel so mit Führungskräften in Gesprächen, kommt das immer wieder, dass die das Gefühl haben, ich kann hier nicht mit, ich habe nicht so Zeit. Und die Leute fingen an, die haben keine Zeit für Gemeinde und so. Und die sind so ein bisschen am Rand, fühlen sich manchmal schon am Rand. Das ist jetzt nur ein Beispiel oder so. Also dass eigentlich, wer Mitglied ist, ich bin sehr dafür, dass man sagt, dass man dazugehört und man weiß, ob man sich auf die Leute verlassen kann. Aber wenn man mitschafft irgendwo, dann ist man richtig dabei. Und sonst nicht. Also wir sind auch ein bisschen drauf, Leistungen so zu gewichten. Das hat aber auch mit unserem Gemeindeverständnis zu tun, dass wir das Gefühl haben, alle Aktivitäten, ich unterschreibe jetzt das, oder wenigstens allen anderen, dass man Gemeinde als die Aktivitäten versteht, die man als Gemeinde macht, also der Gottesdienst und irgendwelche Bibelstunden oder Projekte, die man macht, Jugendarbeit oder so. In der Corona-Zeit haben wir plötzlich von sehr frommen Leuten einmal von einer frisch pensionierten Predigersfrau gehört, die Gemeinde fehlt mir gar nicht. Jetzt habe ich Zeit, mich um Einzelne zu kümmern. Ich habe mich so um 4-5 Leute gekümmert, die ein alleine sind. Und so. Jetzt musst du mal vorstellen, also bei mir läutet es dann, sagen, wenn das, was du persönlich in Liebe für andere machst, nicht in der Dimension von Gottes Gemeinde verstehst, dann hast du überhaupt nicht gecheckt, was Gemeinde ist. Gemeinde ist nicht nur das, was man aktiv zusammen macht, sondern Gemeinde ist viel, viel, müssen grösser, müssen tiefer denken. Und so ist das, was du in deinem Beruf machst, da, wo du bist. Du bist nicht das Kind von Gott, ein Teil von der Gemeinde. Und hoffentlich hast du die Leute gern, die mit ihnen zusammen schaffst. Oder probierst du wenigstens wieder. Also, Gemeinde ist viel mehr als das, was mir nur so sichtbar ist. Mich hat plötzlich die Leistung. Pflicht, Erfüllung, dass man es richtig macht, wichtiger als der Genuss. Das ist für gewisse Generationen schwieriger, ganz schwieriger. Gell? Wir sind unterschiedlich geprägt. Und ich habe jetzt ein paar Leute, die auch schon grau sind, ich bin auch schon ziemlich, und oder keine Haare mehr haben oder so. Aber Kriegsgeneration, Nachkriegsgeneration, die sie geprägt hat, war eine Pflichtkultur. Dann hat man zuerst seine Pflicht erfüllt und dann hat man sich etwas gönnen. Das heisst, wenn der Staat gerufen hat, das Militär, wenn der Pfarrer, wenn der Lehrer, wenn der Gemeindepräsident und so, die haben gesagt, was läuft, wenn man Pflicht erfüllt hat, dann kann man darüber reden, ob man etwas geniessen kann. Die Pflicht war fast das Oberste auf der Werteskala in dieser Generation. Und jede Zeit, und wir müssen nicht denken, die Zeit hat uns dann nicht geprägt. Wir sind alle immer geprägt vom Zeitgeist, von dem, was jetzt gerade wichtig ist und jetzt gerade läuft in unserer Gesellschaft. Es prägt uns automatisch, wir müssen nicht so tun, als wäre das nicht so. Wir haben so da, wo ich jung war, war klar, die Gemeinde ist Reich Gottes und alles außen dran ist Welt. Und möglichst nicht viel dort sein und möglichst viel da sein. Und so, das war irgendwie klar gewesen. Aber mittlerweile würde ich natürlich sagen, unsere Theologie ist prägt von dieser Zeit, von dieser Pflichtkultur. Wir haben gewisse Stellen in der Bibel wichtiger genommen, weil man so prägt war. Das hat ja mit unserem Umfeld auch zu tun gehabt. Also müssen wir mehr fragen, wie stark ist unsere Kultur als Gemeinde jetzt in einer falschen Weise prägt, wo müssen wir etwas korrigieren und so. Mit ein bisschen Abstand sieht man das nachher besser oder so. Also, dass man Gottes Liebe genießt und kein Tauschgeschäft macht. Was macht, also jetzt nur, um das mal auf eine menschliche Dimension zu bringen, wenn euch jemand einlädt, haltet ihr es aus, die nachher 2 Jahre lang nicht einzuladen? Steckt euch unsere Kultur. Wenn die, ja, dann müssten wir jetzt auch wieder einmal. Das ist etwas von dem, was ich meine. Wenn Gott mich segnet, dann ja, jetzt muss ich irgendwie wieder etwas zurück. Ich mache es ja gerne, okay, aber es darf nicht zu einem Tauschhandel werden. Quasi, jetzt habe ich Gott etwas gegeben, jetzt muss er mich segnen. Also so, auf die kommt, der kommt es dann eben krumm. Also, dass ich es geniessen kann, dass Gott mich gerne hat. Der Sabbat, der Sonntag, dass man einen Tag in der Woche hat, ist genau für das da, zu geniessen und nicht die Welt zu verändern. Und nicht die zu verändern, sondern mal zu genießen, dass Gott dich liebt und dass man in Gottes Gegenwart darf sein. Und als Letzte, da bin ich sehr sicher, ich könnte mir es vorstellen, eine Gemeinde zu führen mit Angst ist einfacher als mit Liebe. Eine noch interessante, viele von sich bei uns bekehrt haben, weil sie Angst hatten vor der Hölle. Oder vor dem, was man in der Gemeinde sagt. Also, dass man so ein bisschen die Sozialkontrolle eigentlich viel mehr bestimmt hat, was wir machen, als das, was vielleicht in unserem Herz ist. Und so. Das heisst nicht, dass wir alles in unserem Herz machen sollen. Das ist manchmal, also bei mir wenigstens, ist da manchmal auch Kabis drin, wo ich mich dagegen entscheiden muss. Oder so. Aber Angst, und das ist im Moment auch wieder ein bisschen im Raum, das, was ich vorher gesagt habe, also die Sorge ums Rechte, ums richtige Evangelium, um dass wir ganz auf dem Kurs sind und nicht etwas verwässern. Die Sorge ist richtig. Aber wenn die Angst uns leitet und nur die Enge uns Sicherheit gibt, dass wir auf Kurs sind, und das, genau das passiert ja oft, dass man nur die Enge für sich, und dann trifft man sich nur noch mit den Leuten, die gleich denken, und dann redet man dann so, im Grunde sind das Echoräume. Also wenn du nur sicher bist, wenn alle, die im gleichen Raum sind, wo du dazu gehörst, das gleiche Denken und das gleiche Sagen wie du, dann ist es vielen Leuten erst wohl, auch vielen Christen erst wohl. Aber im Grunde ist das Gefährlichste, was passieren kann. Wenn unsere Erkenntnis von Gott Stückwerk ist und nicht das Ganze, dann braucht es Dissonanz. Es braucht unterschiedliche Sichtweisen. Sonst wird es ganz, ganz gefährlich. Aber das sich zurückziehen aus Angst, zurückziehen auf Leute, die gleich denken, in all diesen Fragen, die wir gesagt haben, die sind wichtig, das ist hochgefährlich. Also, wir können auch gerne diskutieren und zwischen einen Schluck Kaffee nehmen. Nochmal auf den Text zurückkommen, Epheser 3. Ich habe vier Sachen hier markiert. Man muss nicht aller Welt tun, man muss einfach wissen, wir können es nicht einfach machen, dass die Verwurzelung in Christus, dass die unser Leben, in Christus in seiner Liebe, dass die unser Leben prägt. Der Paulus ist in seiner Ohnmacht, das nicht können zu ändern und nicht können zu machen, sagt er. Er ist abgeknäulet. Er sagt, ich kann es nicht, wir können es nicht, die Leute können es nicht, der Epheser können es nicht. Und nach dem Lesen von meinem Brief, er ist von Gott abgeknäulet und hat ihn angebetet, ihn darum gebetet, dass das passiert. Dass durch seinen Geist Menschen innerlich stark werden. Und stark heisst auch frei und mutig, nicht ängstlich. Dass Menschen in ihrem innerlich stark werden durch seinen Geist. Dass Christus in ihren Herzen wohnt, Raum nimmt, sie ausfüllt. Und dass sie zusammen mit anderen die Liebe entdecken. Weißt du, es braucht auch ein bisschen Demut. Dass man die anderen, die ja manchmal ein bisschen komisch sind, braucht, um Gottes Liebe zu verstehen. Gottes Liebe entdecken. Aber es ist ja so, alle von uns haben nur gebraucht. Ich brauche immer wieder auch andere, die mir klar machen, dass Gott mich gern hat. Und habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn andere in mein Leben hineingeredet haben, etwas klar gemacht haben, dass es plötzlich eine Bedeutung bekommen hat. Vielleicht war es ein Lied, vielleicht war es eine Predigt, vielleicht war es ein Gespräch. Oder mit meinem Freund und Mentor ein Gespräch, wo mir etwas zugesprochen haben und dann ist es wieder lebendig geworden. Es braucht Demut, brutto, mit allen Bruchstücken, Haften, die zu unserem Leben, zu unserem Denken und Fühlen gehört, in Gemeinschaft zu kommen und zu sagen, ja, ich verstehe es, ich verstehe es vielleicht nicht, ich kann es im Moment nicht mehr glauben, dass man so ehrlich und wahrhaftig miteinander uns sieht und dann vielleicht wissen oder eben einander begegnen und wissen, wie es uns wirklich aussieht. Nicht etwas spielen. Aber dass das passiert, ist ein Geschenk von Gott. Und wenn wir das suchen, im Gebet, im Miteinander, in der Gemeinschaft. So können wir, glaube ich, darauf reagieren. So wie der Paulus das hier beschreibt.